Ja, der Bruder Björn Kuster aus der Versammlung Guben ist heute zu Besuch. Mal wieder hier, kann man sagen, er war ja schon mal hier. Und hören dem Vortrag, ist die Stunde des Gerichts für Babylon gekommen. Bitte schön, Bruder Kuster.
Wenn du das Wort Seuche hörst, woran denkst du dann? Also es mag ganz unterschiedlich sein. Vielleicht bist du eher so der Typ, der sagt so, naja, Seuchen gibt es ja viele, gibt es immer mal. Das wird mich wahrscheinlich nicht betreffen. Oder du bist vielleicht eher so der Typ, der sagt, oh ja, man hört das immer wieder, da muss man aufpassen. Das Wort Seuche beunruhigt immer und immer wieder, weil es mit vielen negativen Dingen verbunden ist. Nur Seuchen haben nie was Positives. Das Problem ist, dass Seuchen, wenn sie tödlich verlaufen oder sehr, sehr schlimme Symptome zeigen, dass man im Vorfeld weiß, man muss Schutzvorkehrungen treffen und Ähnliches. Wir kennen das von der Toilette, da hängt dann ein Schild, dass man sich die Hände wäscht und Ähnliches, sei eigentlich selbstverständlich. Aber es sind alles so Dinge, die unser tägliches Leben berühren. Und heute, neben den ganz vielen Seuchen, die es gibt, gibt es eine einzige Seuche, die ist global zu beobachten, wirkt global. Und obwohl sie global zu beobachten ist, wird sie völlig unterschätzt in ihrer Wirkung. Das Schlimme dabei ist, alle die davon infiziert sind, für die endet diese Seuche hundertprozentig tödlich. Dann kann man in Bezug auf diese Seuche beobachten, dass seit Jahrtausenden, von dem Moment an, wo es diese Seuche gibt, gewarnt wird, aber Menschen diese Warnung völlig leichtfertig ignorieren. Und um jetzt zu verstehen, was diese Seuche ist oder wer daran beteiligt ist, wollen wir uns einfach Dinge in der Bibel anschauen. In der Bibel ist die symbolische Beschreibung einer Frau zu finden, in Offenbarung Kapitel 17. Und wenn wir diese symbolische Frau dort beschrieben finden, wollen wir einmal überlegen, was hat die so maßgeblich mit dieser Seuche zu tun. Offenbarung 17 möchte ich euch einladen, mit in der Bibel zu verfolgen. Das wird uns diese Frage, ob die Stunde des Gerichts für Babylon die Große gekommen ist, beantworten. Und wenn wir Offenbarung 17 in der eigenen Bibel mitverfolgen, bringen wir dadurch ja zum Ausdruck, dass wir diese Antwort durch Jehova erfahren möchten. In Offenbarung 17 lesen wir ab dem Vers 1 und einer, von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir, indem er sprach, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die auf vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei begingen, während die, welche die Erde bewohnen, mit dem Wein ihrer Hurerei trunken gemacht wurden. Wir lesen weiter in den Versen 4 bis 6 in der Beschreibung, und die Frau war in Purpur und Scharlach gehüllt und war mit Gold und kostbaren Steinen und Perlen geschmückt und hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher, der voll von abscheulichen Dingen und den Unreinheiten ihrer Hurerei war. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der abscheulichen Dinge der Erde. Und ich sah, dass die Frau trunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Jetzt lesen wir weiter, was mit dieser Frau passiert. In den Versen 15 bis 18 sagt der Engel, er spricht zu mir, die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, bedeuten Völker und Volksmengen und Nationen und Zungen. Und die 10 Hörner, die du sahst, und das wilde Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihre Fleischteile auffressen und werden sie gänzlich mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, seinen Gedanken auszuführen, ja ihren einen Gedanken auszuführen, indem sie ihr Königtum dem wilden Tier geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. Und die Frau, die du sahst, bedeutet die große Stadt, die ein Königtum hat über die Könige der Erde. Jetzt wollen wir versuchen, anhand der Bibeltexte einmal zu erörtern, wer oder was ist denn diese Frau? Ja? Im Vers 4, Vers 5 besser gesagt, wird dieser Frau ein Name gegeben. Babylon, die Große, die Mutter der Huren. Wodurch zeichnet sich diese Person aus? In den Versen 1 und 2 wird deutlich gesagt, sie würde gerichtet werden, weil sie mit den Königen der Erde Hurerei begangen hat und Menschen mit dem Wein ihrer Hurerei trunken gemacht hat. Der Vers 18 bringt einen wesentlichen Punkt zum Ausdruck. Es wird dort gesagt, dass sie ein Königtum hat über die Erde. Worauf deutet es hin oder was lässt das schließen? Wenn diese symbolische Frau ein Königtum hat über andere Könige, dann zeigt es, dass damit eine Art Weltorganisation oder Weltreich gemeint ist. Also eine Position, die noch über anderen Einflussreichen und Mächtigen steht. Was für eine Art Weltreich kann das sein? Wenn wir in Offenbarung 18, den Vers 23 lesen würden, dann wird gesagt, dass sie Menschen durch spiritistische Bräuche irreführt. Es geht also um eine Art Weltreich, was weniger politisch, denn spiritistisch oder in vielerlei Hinsicht auch einfach religiös arbeitet, indem es auf diesem Gebiet Einfluss nimmt. Der Vers 16 und 17 zeigt, dass diese Frau, die auf diesem wilden Tier sitzt, letztendlich von diesem wilden Tier vernichtet werden würde. Und wenn wir uns mit einigen Dingen der Bibel beschäftigen, dann könnten wir belegen, dass dieses wilde Tier für politische Mächte steht. Und da könnten wir jetzt überlegen, was für eine Beschreibung lässt das vermuten oder wen können wir dann definieren als Babylon die Große? Die Frage wäre, wer hat weltweit Einfluss auf Politik und auf Menschen genommen? Wer pflegt Verbindungen intensivster Art zu politischen Systemen, also begeht mit diesen Königen sozusagen Hurerei? Oder wenn wir an den Vers 6 denken, dass sie trunken war vom Blut der Heiligen, vom Blut der Zeugen Jesu, wer ist weltweit ein Feind der wahren Anbetung? Und wenn man diese Dinge so im Zusammenhang sieht, kann man mit Babylon der Großen das Weltreich der gesamten falschen Religion definieren. Wenn also von dieser Frau, von Babylon der Großen gesprochen wird, sind damit die Religionen gemeint, die Jehova Gott nicht anbeten. Egal in welcher Form sie auftreten. Warum wird es aber auch in Gottes Wort jetzt so negativ beschrieben? Also warum wird hier Religion ganz deutlich verurteilt und warum werden ihre Beziehungen zwischen Politik und Religion sogar als Hurerei bezeichnet? Das sind ja mehr als drastische Worte. Wir schlagen das mal nach, weil da ausschließlich Gottes Standpunkt für entscheidend ist. Jeremia Kapitel 3 wollen wir lesen. Jeremia Kapitel 3. Und in Jeremia Kapitel 3, da finden wir eine interessante Situation. Jehova Gott warnte damals sein Volk, die Israeliten, vor der Aufnahme mit Verbindung mit anderen Göttern letztendlich. Und interessant ist, wie er das beschreibt. Jeremia Kapitel 3, ab dem Vers 7 lesen wir, und nachdem sie all diese Dinge getan hatte, sagte ich weiterhin, dass sie doch zu mir zurückkehren sollte. Aber sie kehrte nicht zurück. Und Juda fuhr fort auf ihre eigene treulose Schwester zu schauen. Vers 9 beschreibt weiter die Treulosigkeit. Und ihre Prostitution erfolgte wegen ihrer Leichtfertigkeit und ständig entweihte sie das Land und beging Ehebruch mit Steinen und mit Bäumen. Und Vers 13 sagt dann, nur nimm Kenntnis von deinem Vergehen, denn gegen Jehova, deinen Gott, hast du dich vergangen. Und du verstreutest deine Wege fortgesetzt an die Fremden unter jedem üppigen Baum, aber auf meine Stimme hörtet ihr nicht, ist der Ausspruch Jehovas. Die Israeliten damals pflegten eine Anbetung, die Jehova Gott nicht mehr wohlgefällig sein konnte. Wie wurde das bezeichnet? Der Vers 9, ihre Prostitution oder Hurerei erfolgte wegen ihrer Leichtfertigkeit. Jehova hat damals sehr intensiv, sehr deutlich vor dieser verkehrten Handlungsweise gewarnt, hat die Israeliten davor gewarnt, sich nicht in Verbindung mit anderen Göttern, anderen Religionen oder anderen politischen Systemen einzulassen. Darauf hörten sie nicht, weil sie das sehr leichtfertig auf die leichte Schulter nahmen. Das war so eine Sache, naja, da sahen sie wenig Probleme. Der Vers 13 zeigt deutlich, wo das eigentliche Problem lag. Sie hatten die Wege Jehovas verlassen und gingen ihre eigenen Wege. Sie vertrauten mehr auf sich selbst. Und wenn wir das nochmal so mit dieser Seuche vergleichen, dann stellen wir das auch fest. In der Offenbarung lesen wir deutlich, das Gericht an Babylon der Großen würde vollzogen werden. Aber genau wie man Warnungen vor Seuchen manchmal sehr auf die leichte Schulter nimmt, stellen wir hier auch fest, vor dieser Beseitigung wird seit Jahrtausenden gewarnt und viele nehmen das doch auf die leichte Schulter. Wegen ihrer Leichtfertigkeit wird es eingehen mit anderen Göttern, mit anderen politischen Systemen und Ähnlichem, von Jehova als Hurerei bezeichnet, weil das ein Akt der Treulosigkeit ist. Man verlässt die Wege Jehovas, geht andere Wege Und das vergleicht Jehova in der Deutlichkeit mit Hurerei. Wenn wir jetzt aber überlegen, warum man das so deutlich machen kann, wollen wir auf zwei Punkte einmal kurz eingehen. Warum also der Versuch von Religionen im Allgemeinen, Einfluss auf die Politik zu nehmen, so verwerflich ist. Ja, jetzt die Ansicht, jo, was haben wir kennengelernt, aber warum ist das im Eigentlichen so verwerflich? Offenbarung möchten wir dazu noch einmal aufschlagen. Offenbarung Kapitel 18. Offenbarung Kapitel 8. Da wollen wir den Vers 24 lesen. Dort lesen wir einen ähnlichen Gedanken wie gerade in Offenbarung Kapitel 17, Vers 6. Und dort wird über Babylon die große Folgendes gesagt. Offenbarung 18, Vers 24. Ja, in ihr wurde das Blut von Propheten und von Heiligen und von all denen gefunden, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Das Gericht hat also offensichtlich damit zu tun, dass sie sich gegen Heilige Gottes vergangen hat. Und dann überlegen wir mal, wer war denn so der erste Heilige, gegen den sich vergangen wurde? Aufgrund einer falschen Form der Anbetung. Jesus Christus selbst hat das definiert. Matthäus 23 wollen wir dazu einmal aufschlagen. Wenn wir Matthäus Kapitel 23 aufgeschlagen haben und uns den Vers 35 anschauen, da wird gesagt, wer der erste Gerechte oder Heilige war, dessen Blut vergossen wurde. Und von diesem Zeitpunkt an können wir dann da ausgehen. Matthäus 23, Vers 35. Damit alles gerechte Blut über euch komme, das auf der Erde vergossen worden ist, vom Blut des gerechten Abel an, bis zum Blut Zacharias, Barachias Sohn, den ihr zwischen dem Heiligtum und dem Altar ermordet habt. Wer war der erste Heilige? Abel. Was war mit Abel passiert? Abel wurde von seinem Bruder Kain ermordet, erschlagen. Ja? Und dann müssen wir überlegen, warum ist es damals passiert? Es war eine direkte Folge der ererbten Unvollkommenheit, des Aktes des Ungehorsams, den die Eltern Adam und Eva letztendlich begangen haben. Nur was war das eigentliche Problem bei der Rebellion von Adam gegen Jehova? In dem Moment damals, wo Adam und Eva sich entschieden, nicht mehr dem Weg Jehovas zu folgen, schufen sie im Prinzip eine zweite Anbetung. Bis zu diesem Zeitpunkt war für jeden, der lebte, klar, für jedes Geschöpf, was existierte, dass der Schöpfer über dem Geschöpf steht. Und als Adam und Eva gegen Gott rebellierten, schufen sie in dem Sinne eine neue Anbetung, indem sie sich als Geschöpf über den Schöpfer gestellt haben. Sie verkehrten im Prinzip alles, was es bis dahin gegeben hatte. Satan war der Urheber dieser Sache. Satan war im Kern der neu ernannte oder der selbsternannte Gott. Eva damals wurde die erste Götzenanbeterin und Adam, weil er das unterstützte, dem zustimmte, in vollem Bewusstsein, wurde als Verantwortlicher dafür auch zur Rechenschaft gezogen. Das war das Problem, was damals entstand. Die Folge, die Blutschuld, das von da an gegen Heilige vorgegangen wurde, ne? Wahre Anbeter Gottes verfolgt wurden. Ein zweiter Punkt, der ist damit ganz eng verwandt, der wird in Johannes 8, Vers 44 beschrieben und der verdeutlicht, warum das Gericht an Babylon der Großen als Weltreich der falschen Religion auch so gerechtfertigt ist. Johannes 8, Vers 44. Da sagte er zu den politischen Führern seiner Tage, sagte Jesus im Vers 44, ihr seid aus eurem Vater dem Teufel und nach den Begierden eures Vaters wünscht ihr zu tun. Jener war ein Totschläger, als er begann, und er stand in der Wahrheit nicht fest, weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er gemäß seiner eigenen Neigung, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und jetzt könnten wir kurz überlegen, warum wird Satan, der Teufel, als Totschläger bezeichnet? Die gesamte Existenz Satans hat er nie einen Knüppel in der Hand gehabt und jemanden totgeschlagen. Ja? Und auch bei dem Mord an Abel wissen wir, dass Satan da nicht direkt Hand angelegt hat. Aber wodurch wurde er ein Totschläger? Weil er in der Wahrheit nicht feststand. Und wenn wir an die Handlungsweise Satans des Teufels im Garten Eden denken, dann entzog er damals die Wahrheit, indem er gelogen hat. Und durch das Entziehen der Wahrheit, weil man auf ihn hereingefallen ist, entzog er die Grundlage fürs Leben, wurde zum Totschläger. Und da könnten wir überlegen, wieso kann man sagen, wieso sagt Jehova, dass Babylon die Große, das Weltreich der falschen Religionen, ja, als indirekte Nachkommen letztendlich von Satan, dem Teufel, warum sind die voll Blutschuld oder Schuld am Blut aller Heiligen? Können wir überlegen, wenn wir an die Geschichte der Religion denken, völlig egal welche, sie sind voll von tatsächlichem Blutvergießen. Durch die Einmischung in Politik und in kriegerische Auseinandersetzungen, indem sie das gesegnet oder tatsächlich unterstützt haben. Ein wesentlicherer Gedanke, der noch gravierendere Auswirkungen hat, den finden wir in Markus 7, Vers 7 beschrieben. Und der erklärt dann auch, warum man sagen kann, Satan, der Teufel, ist deren Vater. Markus 7, Vers 7 wollen wir dazu einmal lesen. Und auch hier bringt Jesus einfach nur ganz kurz auf den Punkt, was das eigentliche Problem dieser Formen der Anbetung ist. Er sagt dort, Markus 7, Vers 7, vergeblich bringen sie mir fortwährend Anbetung dar, weil sie als Lehren Menschengebote lehren. Ja. Und damit wird auch klar, warum ist das Gericht so verdient? Sie entziehen die Wahrheit. Sie lehren Menschengebote und nicht Jehovas Wege. Und in dem Moment, wo sie die Wahrheit entziehen, sind sie genau wie ihr Vater, Satan der Teufel. Werden in dem Sinne also auch zu Totschlägern, und der Jesus sagte das da recht deutlich. Und da können wir überlegen, wobei haben die Religionen dieser Welt die Wahrheit entzogen? Unter anderem, indem sie die Achtung vor der Bibel untergraben, ja, dass man kaum noch Respekt davor hat oder die Bibel auch nicht als von Gott inspiriert ansieht. Oder wenn wir überlegen, dass ein Gedanke der Bibel ist, dass wahre Anbeter ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden müssen, um Frieden zu lernen, können wir sehen, wie Religionen handeln, indem sie kriegerische Auseinandersetzungen unterstützen. Jesus sagte den Gedanken der Nächstenliebe. Auch das muss man überlegen, kann man das in den Religionen beobachten? Und für uns persönlich ist dann ganz interessant, weil das dann persönlich wird. Jetzt kann sich jeder fragen, bei der Religion, der ich angehöre, vielleicht sind ja auch einige hier, die keine Zeugen Jehovas sind, aber bei der Religion, der ich angehöre, muss ich mich ganz persönlich fragen, entzieht sie die Wahrheit oder stützt sie die Wahrheit? Erklärt sie Sachen anhand der Bibel oder fördert sie Lehren, die in der Bibel nicht zu finden sind? Unsterbliche Seele, ja, und Ähnliches. Und dann kann man überlegen, wie wichtig das ist. Weil durch das Entziehen der Wahrheit entsteht ein ganz großes Problem. Und in Johannes 4, Vers 24 wird es beschrieben, was dadurch unmöglich wird. Und das zeigt dann einfach auch, wie tragisch das ist. Johannes 4, Vers 24. In Johannes 4, Vers 24 lesen wir ein ganz grundlegendes Erfordernis für die wahre Anbetung, wenn es dort heißt, Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen ihn mit Geist und Wahrheit anbeten. Und jetzt sehen wir, wo das Problem liegt. Wenn wir die wahre Anbetung praktizieren wollen, müssen wir mit Geist und Wahrheit anbeten. Wenn die Religion, der ich angehöre, die Wahrheit entzieht, ist mir das nicht mehr möglich. Und dann habe ich genau dieses Problem, dass wir verstehen können, warum Jesus ganz deutlich sagte, ja, deren Anbetung ist vergeblich, weil sie als Lehren Menschengebote lehren. Und damit sehen wir, dass das Gericht am Babylon der Großen auf jeden Fall hundertprozentig gerechtfertigt ist, weil sie die Wahrheit entziehen und damit ungeheure Blutschuld auf sich laden. Deswegen verstehen wir auch den Gedanken mit der Seuche. Menschen, die davon infiziert sind, für die endet es tödlich, weil sie nicht gemäß der Wahrheit leben und ihnen diese Grundlage scheinbar genommen wurde. Das ist das, was Satan durch die falschen Religionen angerichtet hat. In Offenbarung haben wir aber auch gelesen, dass dieses Gericht in einer Stunde kommen würde. Also sehr plötzlich und sehr schnell. Und deswegen wollen wir überlegen, kann man das wirklich so sagen, dass das Gericht am Babylon der Großen so kurz bevorsteht? Ich meine, gibt es die seit Beginn der Menschheit? Und auch da wollen wir uns wieder einige Aussagen Jesu anschauen. Matthäus Kapitel 24, dort beschreibt Jesus einige Dinge, die diesem Gericht letztendlich vorausgehen würden. Matthäus Kapitel 24. Jesu Jünger interessierten sich schon dafür. Und im Vers 3 fragten sie letztendlich, ne, sag uns, wann werden diese Dinge geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Gegenwart und des Abschluss des Systems der Dinge sein? Und als Antwort sagt Jesus dann in den Versen 6 bis 8, ihr werdet von Kriegen und Kriegsberichten hören, seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Denn diese Dinge müssen geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es wird Lebensmittelknappheit und Erdbeben an einem Ort nach dem anderen geben. Alle diese Dinge sind ein Anfang der Bedrängniswehen. Das sind einige der Merkmale, die Jesus beschrieben hat, die kenntlich machen würden, dass er als Richter oder als König angefangen hätte zu regieren. Und dann könnten wir uns jetzt überlegen, kann man das beobachten? Kriege, Erdbeben, Seuchen? Ohne Frage. Ja, man könnte aber auch sagen, ja, aber beobachten kann man das schon immer. Kriege, Seuchen, Erdbeben, das hat es schon immer gegeben. Und also was das jetzt bedeuten soll, das kann ich nicht so sehen. Der Gedanke dabei ist, Jesus beschrieb dies als kombiniertes Zeichen, in geballter Form. Dass also nicht ab und zu mal irgendwo eine dieser Dinge auftritt, sondern diese geballte Form. Und auch anhand anderer Stellen der Bibel können wir zeigen, dass mit dem Jahr 1914 diese Dinge ganz verstärkt auftraten, weil Jesus Christus seit 1914 Gottes eingesetzter König im Himmel ist. Und damit wird ein ganz besonderer Zeitpunkt letztendlich eingeläutet. Ne? Diese Gegenwart Christi begann, nach der die Jünger fragten im Vers 3. Dazu kommt, dass mit einer ganz besonderen Handlungsweise Jesu diese Gegenwart eines Tages völlig sichtbar gemacht wird. Dieser Gedanke wird in 2. Thessalonicher 2, Vers 8 beschrieben. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 8 lesen wir von einem Gesetzlosen, der sozusagen beseitigt werden würde und es mit dem Beseitigen dieses Gesetzlosen in Bezug auf Jesus was offenbar wird. Wir lesen dann nämlich im Vers 8, dann allerdings wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Geist seines Mundes und zunichte machen wird durch das Offenbarwerden seiner Gegenwart. Wer könnte dieser Gesetzlose sein? Babylon die Große weist mit Sicherheit alle Merkmale eines Gesetzlosen in Jehovas Augen auf. Ja? Sie sind Diener ihres Vaters Satans, sie entziehen die Wahrheit, führen Menschen irre. Und genau deswegen wird Jesus Babylon die Große beseitigen. Und dadurch wird seine Gegenwart offenbar. Ja? Also in dem Moment, wo quasi Babylon die Große beseitigt werden wird, wird ihr die Maske vom Gesicht gerissen und man wird das echte Bild, das echte Ausmaß sehen, was die falschen Religionen angerichtet haben. Das wird dann für alle sichtbar sein und in dem Moment wird dann auch offensichtlich sein, Jesus Christus hat begonnen, hier Gericht zu üben letztendlich. In Offenbarung 17, Vers 17 haben wir gelesen, dass das durch die politischen Systeme passieren würde. Das wilde Tier würde diese Hure nackt machen und verwüsten, weil Gott es ihnen ins Herz gegeben hat. Ja, Jesus Christus, von Gott als König geleitet, wird durch politische Systeme letztendlich diese Vernichtung an Babylon der Großen bewirken. Und genau da kommen wir jetzt vielleicht an einen Punkt, wo wir ein bisschen überlegen. Weil da müssten wir uns fragen, ist das wirklich realistisch zu erwarten? Weil das Bild, was die Bibel zeigt, ist im Prinzip folgendes, dass eines Tages in naher Zukunft sich politische Systeme erheben werden, um religiöse Systeme zu vernichten. Und da müssen wir überlegen, ja, kann man sich das vorstellen? Kann man das glauben? Ist das wirklich realistisch? Weil im Moment könnte man vielleicht als Gegenbeispiel anführen oder als Gegenargument, aber es ist doch so eng miteinander verwoben, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwie mal passieren soll. Der Gedanke dabei war, dass Jesus Zeichen nannte, woran das sichtbar wäre. Die Zeichen, die sind sichtbar. Und wenn wir das jetzt wieder mit der Seuche vergleichen, Seuchen, vor denen wird manchmal gewarnt, Anzeichen sind sichtbar und reagieren tut man trotzdem nicht. Bei den Israeliten hatten wir das gelesen, da war genau das gleiche Problem. Ihre Prostitution erfolgte wegen ihrer Leichtfertigkeit. Haben sie nicht ernst genommen. Und genauso, wenn wir uns mit diesem Gedanken beschäftigen oder mit dieser Frage, ist es für uns wichtig, dass wir das nicht leichtfertig behandeln. Oder denken, naja, wer weiß, wann das mal so sein wird. Wir wollen die sichtbaren Zeichen, die der Jesus beschrieb, auf keinen Fall ignorieren, die ganz deutlich zeigen, dass die Stunde des Gerichts für Babylon die Große definitiv gekommen ist. Und die Frage entsteht dann natürlich, gut, wenn die Stunde des Gerichts für Babylon die Große gekommen ist, was kann ich jetzt machen, um mich vor dieser Seuche in dem Sinne zu schützen? In Offenbarung 18, Vers 4 lesen wir einen Grundgedanken, den Jehova forderte. Offenbarung 18, Vers 4. Und im Endeffekt spiegelt es einfach wieder die liebevolle Güte Jehovas wider, wenn er vor dieser geistigen Seuche warnt. Offenbarung 18, Vers 4, da lesen wir, Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, wenn ihr nicht mit ihr teilhaben wollt an ihren Sünden und wenn ihr nicht einen Teil ihrer Plagen empfangen wollt. Indem wir aus ihr hinausgehen, uns also von ihrer Denk- und Handlungsweise distanzieren, von der falschen Religion, würden wir diesem biblischen Erfordernis letztendlich entsprechen. Ja? Würden also, wenn wir einer dieser falschen Religionen angehören, einen Austritt erklären und nicht nur das, sondern uns von deren Denk- und Handlungsweise, von deren Lehren trennen, indem wir für die Wahrheit Stellung beziehen. Und ein Gedanke ist damit gemeint auch, ne? Wir würden andernfalls an ihren Plagen teilhaben. Und da könnte man auch überlegen, ja, aber ich habe doch gar nichts Böses gemacht, ich wusste es ja gar nicht besser. Das Problem war, dass die falschen Religionen in Jehovas Augen der Blutschuld schuldig sind. Und wenn wir diese Religionen unterstützten oder unterstützt haben, machen wir uns, ohne dass wir es je wollten, auch dieser Blutschuld schuldig. Weil wir einfach in diesem Sog mitgerissen wurden. Das scheint unfair zu sein, aber Jehova hat für eine Vorkehrung gesorgt. Und im alten Israel gab es ein einzigartiges Vorbild dafür. 4. Mose wollen wir einmal aufschlagen. 4. Mose Kapitel 35. Und da wird eine Vorkehrung beschrieben, was im alten Israel jemand machen konnte, wenn er unabsichtlich zum Totschläger wurde. Also Blutschuld auf sich lud, ohne dass er das wollte. 4. Mose 35, Vers 11 und 12. Da heißt es dann, und ihr sollt euch geeignete Städte auswählen. Als Zufluchtsstätte werden sie euch dienen. Und der Totschläger, der eine Seele unabsichtlich erschlägt, soll dorthin fliehen. Und die Städte sollen euch als Zuflucht vor dem Bluträcher dienen, damit der Totschläger nicht stirbt, ehe er zum Gericht vor der Gemeinde steht. Damals gab es diese Vorkehrung, dass sich ein unabsichtlicher Totschläger in Sicherheit bringen konnte, in sogenannte Zufluchtsstädte. Das waren Städte, die im maximalen Abstand von ungefähr 50 Kilometern angelegt waren, sodass sie für jeden auch realistisch erreichbar waren. Es war eine Vorkehrung Jehovas, um das Leben zu erhalten oder Menschen von Blutschuld zu befreien. Wie funktionierte diese Vorkehrung? Wir lesen weiter im Vers 26 bis 28. Wenn aber der Totschläger über die Grenze seiner Zufluchtsstadt, in die er flieht, wirklich hinausgeht, und der Bluträcher findet ihn tatsächlich außerhalb der Grenze seiner Zufluchtsstadt und der Bluträcher tötet den Totschläger wirklich, so hat er keine Blutschuld. Denn er hätte bis zum Tod des Hohenpriesters in seiner Zufluchtsstadt bleiben sollen und nach dem Tod des Hohenpriesters darf der Totschläger in das Land seines Besitzes zurückkehren. Diese Rettungsvorkehrung war an eine einzige Bedingung geknüpft. Jemand, der unabsichtlich zum Totschläger wurde, musste in diese Stadt fliehen und dort so lange bleiben, bis der hohe Priester, der dort Dienst hatte, verstorben war. Und dann war er frei, wieder in sein Heimatland zu gehen. Hätte er sich vorher aus dieser Schutzvorkehrung befreit, hätte der Bluträcher, der dieses vergossene Blut rächt, keine Schuld, sondern es wäre einfach sein eigenes Vergehen gewesen. Und das ist ein biblisches Muster, was wir da auch anwenden dürfen, in Bezug auf die Schutzvorkehrung, die Jehova heute geschaffen hat. Wenn er sagt, geht aus ihr hinaus, fordert er uns gleichzeitig auch auf, dass wir für ihn Stellung beziehen. Und die geistige Schutzvorkehrung, die er heute geschaffen hat, ist die Versammlungseinrichtung. Und genau wie damals gilt der Gedanke, dass wir Nutzen vom hohen Priester nehmen müssen oder ziehen müssen. Der hohe Priester in seiner Funktion ist heute Jesus Christus. Aufgrund des Lösegeldes Jesu dürfen wir Nutzen aus dieser Vorkehrung ziehen. Müssen aber natürlich in dieser Schutzvorkehrung bleiben, solange Jesus diese Priesterdienste auch ausübt oder bis sein Lösegeld auch auf uns als Menschen angewandt worden ist. Und damit ist klar, dass Jehova für uns eine Schutzvorkehrung gesorgt hat, damit wir, wenn wir uns von Babylon der Großen getrennt haben, frei sind von deren kollektiver Blutschuld und mit dem ganzen Entziehen der Wahrheit nichts mehr zu tun haben und ganz beruhigt sein dürfen. Warum können wir tatsächlich beruhigt sein? Wie sieht es aus, wenn das Gericht am Babylon der Großen vollstreckt ist? Wir wollen uns das noch einmal anschauen in Offenbarung 19. In Offenbarung 19 wird das Ende des Gerichts an Babylon der Großen beschrieben. Offenbarung Kapitel 19. Und da heißt es im Vers 1 und 2, nach diesen Dingen hörte ich etwas, was wie eine laute Stimme einer großen Menge im Himmel war. Sie sprachen, Preiset Jah, die Rettung und die Herrlichkeit und die Macht gehören unserem Gott, denn seine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Denn er hat das Gericht an der großen Hure vollzogen, die die Erde mit ihrer Hurerei verdarb, und er hat das Blut seiner Sklaven an ihrer Hand gerecht. Das Gericht wäre vollzogen, das Blut der Heiligen wäre gerecht. Und Vers 6 schreibt, und ich hörte etwas, was wie eine Stimme einer großen Volksmenge war und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Geräusch schwerer Donner. Sie sprachen, preiset Jah, denn Jehova, unser Gott, der Allmächtige, hat als König zu regieren begonnen. Womit wäre das Gericht am Babylon der Großen beendet? Ja. Wenn Jehova als Ausdruck seiner Souveränität dieses Gericht vollstreckt haben wird durch seinen Sohn, dann gibt es diese zweite Form der Anbetung nicht mehr. Dann ist es wieder so, wie am Anfang es einmal war. Jedes Geschöpf anerkennt den Schöpfer und ordnet sich ihm unter. Man geht dann Jehovas Wege. Gerechte können dann völlig ungestört und in Frieden leben, weil die Wahrheit bekannt ist und ausgelebt wird. Und das ist das Beruhigende dabei. Dieses Seuchengeschwür Babylon, die Große, ist dann quasi ganz großzügig rausgeschnitten und entsorgt worden. Und für uns als Anbeter Jehovas besteht dann die einzigartige Aussicht, in Ruhe und Frieden zu leben. Offenbarung 21 beschreibt das Bild, was dann im Endeffekt passiert. Und bevor wir diesen Gedanken aus Offenbarung 21, Vers 4 lesen und 3, könnten wir uns dann persönlich fragen, wenn es um das Gericht am Babylon der Großen geht, sehe ich, dass das auch mich persönlich betrifft? Also muss ich meine Anbetung überdenken? Oder sehe ich auch, selbst wenn ich ein Zeuge Jehovas bin, dass ich tatsächlich auch aktiv für die Wahrheit Stellung beziehen muss? Dass ich dafür sorge, dass ich durch meine Lebensweise nicht die Wahrheit entziehe? Und diese Gedanken wollen wir uns zum Herzen nehmen, weil die Aussicht, das Resultat wird im Vers 3 und 4 beschrieben. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen weilen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen. Und wenn wir diesen Gedanken der Warnung, dass das Gericht an Babylon der Großen nahe bevorsteht, nicht leichtfertig nehmen, werden wir genau das alle erleben. Und dafür lohnt es sich weiterhin zu kämpfen, indem wir auch anderen unbedingt die Wahrheit bekannt machen.